Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 13. Oktober 2010. Heute mit diesen Themen. Moderne Sklavenhaltergesellschaft in Südspanien. Bauern- und Konsumentenverbände fordern mehr Verantwortung beim Gemüse- und Früchteimport. Geiz ist nicht geil. Unterhaltungselektronik wird nach wie vor unter widrigen Umständen produziert. Giftschlammkatastrophe in Ungarn. Greenpeace berichtet aus den betroffenen Gebieten. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten. Wie die Stadt Bern soeben mitgeteilt hat, sind nun alle Trottoire der Stadt behindertenfreundlich. 1998 forderte eine Motion im Stadtrat Fußwegverbindungen für alle. Absenkungen bei sämtlichen Trottoirs sollten dafür sorgen, dass sich Menschen im Rollstuhl oder solche mit einer Gehbehinderung besser im öffentlichen Raum bewegen können. 1750 Trottoire in der Stadt Bern mussten angepasst werden. 2002 wurde ein Kredit von knapp 4 Millionen Franken gutgeheißen. Nun wurde das letzte Trottoir abgesenkt und der Auftrag der Motion ist somit erfüllt. Weitere Kurznachrichten von Wilma Rall.
Ein bürgerliches Komitee fordert einen zweiten Gotthardstraßentunnel. Wenige Tage vor dem NEAT-Durchstich fordern SVP, FDP, CVP und BDP vom Bundesrat, dass er den Bau einer zweiten Röhre unverzüglich in Angriff nehme. Knapp 100 National- und 28 Ständeräte haben fast identische Vorstöße unterzeichnet. Im Gegensatz zur CVP wollen FDP, SVP und BDP eine private Trägerschaft und Finanzierung. Dass sich die bürgerliche Allianz ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Durchstich des Gotthard-Basistunnels, formiere, werten die Alpeninitiative und die Umweltverbände als Provokation. Denn ein zweiter Straßentunnel unterlaufe die Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Die Parteipräsidenten der FDP und der SP vertragen sich wieder. Nach der Departementsverteilung im Bundesrat war zwischen Fulvio Pelli und Christian Löwra ein Streit ausgebrochen. Nach einem gemeinsamen Gespräch nehmen sie ihre Äußerungen und Vorwürfe nun zurück. Löwra erklärte gegenüber den Medien, er habe nach der Departementsverteilung einen unangebrachten Ausdruck verwendet. Pelli seinerseits bezeichnete seine Drohung, Klage wegen Verleumdung einzureichen, als Überreaktion. In Chile ist die spektakulärste Rettungsaktion in der Geschichte des Bergbaus angelaufen. 4 der 33 verschütteten Bergleute sind bereits an der Erdoberfläche. Nach 69 Tagen im Dunkeln brachte sie die Rettungskapsel nach oben. Hunderte Angehörige und Bekannte und ebenso viele chilenische und ausländische Pressevertreter begleiten die Bergung. Homosexuelle in der US-Armee dürfen sich in Zukunft offiziell als solche bekennen. Im Streit über den Umgang mit Homosexuellen in der Armee hat eine amerikanische Bundesrichterin entschieden, dass die bisherige Regel unzulässig ist. Bisher galt der Grundsatz, dass Homosexuelle zwar in der Armee dienen dürfen, sich aber nicht zu ihrer Homosexualität bekennen dürfen. Die Bundesrichterin verurteilte diesen Grundsatz als verfassungswidrig. Kritikern zufolge mussten aufgrund dieser Regelung bereits rund 14.000 Soldaten ihren Dienst bei der US-Armee quittieren. Wegen serbischen Fans musste das EM-Qualifikationsspiel gegen Italien in Genua abgebrochen werden. Das Spiel wurde mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffen und wurde später abgebrochen, weil serbische Hooligans Petarden aufs Spielfeld geworfen hatten. Bereits im Vorfeld warfen sie Rauchpetarden gegen italienische Fans, das Spiel wurde unterbrochen. Kurz nachdem es wieder aufgenommen worden war, flogen erneut Petarden, das Spiel wurde abgebrochen. Die UEFA muss nun entscheiden, wie das Spiel gewertet wird. Italien dürfte das Spiel wohl Forfait gewonnen haben. Zum Wetter: dicker Hochnebel verdeckt die Sonne. Gegen Abend sind Aufhellungen möglich bei Temperaturen um 13 Grad. Morgen Donnerstag und Freitag hat es am Morgen wieder jeweils Hochnebel, am Nachmittag teilweise Auflösung bei 12 Grad. Das Wochenende wird oft stark bewölkt mit zeitweise Regen. Die Temperaturen sinken auf 10 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Schauplatz El Ejido in Südspanien. Ein Plastikmeer aus Gewächshäusern, über 20.000 Hektaren mit Tomaten, Peperoni, Orangen und Erdbeeren. Gehegt und geerntet von Arbeitern, die meist ohne Aufenthaltsbewilligung unter miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen dahin vegetieren. Die Bilder und Berichte über die Plantagen im spanischen El Ejido lösten eine Welle der Empörung aus, und mit der Öffentlichkeit nahmen auch die kritischen Stimmen zu. Der Ruf nach mehr verantwortlichem Handeln bei der Einfuhr von Früchten und Gemüse wurde in den letzten Jahren lauter. In einer der nächsten Sessionen wird der Nationalrat über 5 Standesinitiativen abstimmen, die in eben diese Richtung zielen. Wilma Rall berichtet.
Das Tagesanzeiger-Magazin nannte sie die Rattenmenschen von El Ejido. Die Arbeiterinnen, die auf Großplantagen für den europäischen Markt Gemüse und Früchte produzieren. Die Empörung über die sklavenhalterähnlichen Zustände auf den Gewächshausplantagen in Südspanien war groß. Trotzdem hat sich an diesen Zuständen bis heute wenig geändert, sagt Raymond Jetta von der Kooperative Longomai.
Leider hat sich vor Ort in El Ejido und Almería nicht sehr viel geändert. Weiterhin sind Tausende von Menschen in Verschlägen aus Plastik oder Holz, irgendwelche Billigverschläge oder in alten Höfen untergebracht, haben keine Wasserversorgung, kein Licht und so weiter und leben unter total miserablen Bedingungen.
Und das nicht nur in Südspanien. Ähnliche Zustände herrschen auch auf den Gemüse- und Früchteplantagen in Frankreich, Italien oder Griechenland. Philippe Sauvin von der Gewerkschaft L'Autre Syndicat.
In allen Ländern haben wir gesetzliche Mindestbedingungen, die werden aber häufig nicht eingehalten. Und die heutigen Tageslöhne, zum Beispiel in Südspanien, bewegen sich zwischen 20 und 30 Euro für einen Arbeitstag. Wenn wir weiter nach Süden gehen, also nach Marokko zum Beispiel, da sinkt der Tageslohn auf 3, 4, 5 Euro. Und die Wohnbedingungen sind sehr häufig also unerträglich, weil die meisten Arbeiterinnen Migrantinnen sind und die Arbeitgeber verpflichten sich nicht, standardsgemäße Wohnmöglichkeiten bereitzustellen.
Wegen den Zuständen auf den Plantagen haben sich zahlreiche Bauern-, Konsumenten- und Umweltschützerverbände, wie zum Beispiel L'Autre Syndicat oder Longomai, zusammengeschlossen. Sie haben die Plattform für eine sozial nachhaltige Landwirtschaft gegründet. Diese Plattform hat zum Ziel, für alle in der Nahrungsmittelproduktion arbeitenden Menschen ausgeglichene Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dafür aber sei es notwendig, dass die Landwirtschaft wieder einen anderen Stellenwert erhalte, betont Raymond Jetta.
Wenn man von Industrielandwirtschaft spricht, dann redet man nur von Input und Output. Wenn man von traditioneller Landwirtschaft hier spricht, dann hat es ein soziales Gefüge, ein kulturelles Gefüge, ein historisches Gefüge. Es hat auch wirtschaftliche Aspekte, aber es ist ein Ganzes. Es hat sehr viele soziale Aspekte drin, die in der industriellen Landwirtschaft total ausgeklammert werden.
Dass die sozialen und auch ökologischen Bedingungen, unter denen die Nahrungsmittel produziert werden, mehr Beachtung erhalten, das wird auch in 5 Standesinitiativen, vor allem aus Kantonen der Romandie, gefordert. Alle fordern sie bessere Kontrollen, schärfere Gesetze bei der Einfuhr von Lebensmitteln. Die Initiativen werden in einer der nächsten Sessionen im Nationalrat behandelt. Deshalb hat sich die Plattform für eine sozial nachhaltige Landwirtschaft nun in einem offenen Brief an die Parlamentarier gewandt.
In diesem offenen Brief verlangen wir, dass Sie den 5 kantonalen Initiativen Gehör schenken, weil wir es sehr wichtig finden, dass wenn 5 Kantonsparlamente solche Resolutionen verabschiedet haben, dann ist das, weil ein großer Druck da ist in der Bevölkerung. Und es gibt ja nicht nur diese kantonalen Initiativen, es gibt auch die Motion im Kanton Bern, es gibt auch ein Postulat vom Kanton Wallis. Und das heißt, dass 40% der Schweizer Bevölkerung ist hinter diesen Forderungen. Und ich glaube, das muss gehört werden vom Parlament.
Im Ständerat wurden die kantonalen Initiativen bereits behandelt und wurden deutlich abgelehnt. Auch die Schweizer Grossverteiler Coop und Migros sträuben sich gegen schärfere Gesetze und Kontrollen. Wie sich der Nationalrat entscheidet, ist ungewiss. Gewiss aber ist, dass der Druck seitens der Bevölkerung in den vergangenen Jahren zugenommen hat.
95,6. Rabe Info.
Im letzten Frühling schockierten Meldungen aus der chinesischen Stadt Shenzhen die Welt. In der kürzester Zeit nahmen sich dort mehrere Mitarbeiter der Firma Foxconn das Leben. Die Arbeitsbedingungen bei dem großen Hersteller von Elektronik- und Computerteilen hatten sie in den Tod getrieben. Nachdem Kritik laut wurde, hat Foxconn versprochen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nun ist eine Studie veröffentlicht worden, die zeigt, dass es bis jetzt praktisch keine Veränderungen gegeben hat. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Geiz ist geil. Ich bin doch nicht blöd. Mehr für ihr Geld, Hammerpreise, Sale, 20% Rabatt und mehr locken Konsumentinnen und Konsumenten mit billigen Preisen in die Unterhaltungselektronikläden. Tatsächlich fallen Preise dauernd und ist das modernste Gerät zum garantierten Tiefstpreis erhältlich. Den Preisdruck erleben nicht nur die Anbieter, sondern auch die Produktionsfirmen für Computer- und Elektronikgeräte. Auch Foxconn produziert deshalb enorm billig. Arbeitende stellen in schlecht bezahlter und mit vielen Überstunden verbundener Arbeit Teile für Marken wie Apple, Dell, Nokia, Sony oder Motorola her. Nach einer beispiellosen Selbstmordserie im Frühling versprach der Konzern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ein Untersuchungsbericht der chinesischen Organisation SACOM zeigt nun, dass fast alles beim Alten geblieben ist. Philipp Rohrer vom Hilfswerk Fastenopfer berichtet:
Die Studie unserer Partnerorganisation, also die hat mit etwa 100 Mitarbeitenden von Foxconn gesprochen. Und es hat einfach gezeigt, dass eigentlich diese Maßnahmen, die angekündigt wurden von Foxconn im Sommer, dass es eigentlich leere Versprechen geblieben sind. Die Situation für die Mitarbeitenden hat sich nicht groß verändert. Die Lohnerhöhungen, die versprochen wurden, die sind zum Teil eingetreten, aber nicht alle. Was sicher nicht besser ist als vorher, ist die Frage der Überstunden. Es hat sich jetzt einfach gezeigt, dass die nicht mehr richtig registriert werden und deshalb auch nicht mehr richtig entlöhnt werden.
Die viel kritisierte Produktionsstätte der taiwanesischen Firma liegt in Shenzhen, einer Millionenstadt in der chinesischen Provinz Guangdong, gleich neben Hongkong. Für Menschenrechtsorganisationen, die in Hongkong zum Teil erlaubt sind, ist es leicht möglich, nach Shenzhen zu reisen und die dortige Situation zu begutachten. Das wiederum könnte ein Grund sein, warum Foxconn die Strategie nun ändert.
Ein neues Phänomen jetzt sozusagen ist, dass Foxconn jetzt angekündigt hat, dass sie die Fabriken umsiedeln werden ins Landesinnere. Und das wird natürlich dann die Kontrolle eigentlich auch von außen wird schwieriger machen. Und die Löhne werden da wiederum sinken, weil in der Provinz ist das Lohnniveau noch tiefer.
Die Schweizer Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer haben nun die Kampagne Hightech No Rights gestartet, in der sie die Computerindustrie genauer unter die Lupe nehmen wollen. Philipp Rohrer erklärt die Forderungen.
Wir sind der Meinung, dass die großen Computer- und Handymarken, so wie Apple und Dell oder Nokia und Motorola, dass die eine Verantwortung tragen, auch für diese Zustände in den chinesischen Firmen. Denn sie verlangen ja immer kürzere Produktionszeiten, kürzere Lieferzeiten. Sie wollen immer noch billiger produzieren lassen. Ich denke, das ist sicher ein großes Problem und da müssen die Marken müssen Verantwortung übernehmen. Was wir als Konsumenten tun können, das ist etwas schwierig, weil es gibt ja in dem Sinne keine fair produzierten oder gerecht produzierten Computer oder Handys mit Labels, wie das zum Beispiel in anderen Bereichen gibt, wie Max Havelaar beim Essen oder so. Aber ich denke, was wir tun könnten, ist, dass wir in diesem Rennen nach immer noch schneller, noch besser, noch mehr nicht mitmachen, dass man ein Handy oder ein Computer, ein Laptop auch mal behält, solange er noch funktioniert, vielleicht auch länger als nur 2 Jahre oder so.
Inzwischen gibt es bei der Unterhaltungselektronik zwar Labels zur ökologischen Verträglichkeit von Geräten, nicht aber ein eigenes Fairtrade-Label.
Diese Ideen gab es auch schon. Es ist einfach sehr, sehr komplex bei der, in der Elektronikindustrie, weil es gibt sehr viele Zulieferer und auch die Rohmaterialien, die ja zum Beispiel häufig aus Afrika kommen oder Lateinamerika, da gibt es auch Probleme bei dem Abbau dieser Rohstoffe. Also ich denke, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass es solch ein Fairtrade-Label gibt für die Elektronikindustrie. Was es gibt oder was Vorschläge, die wir gemacht haben, ist, dass es sogenannte Multi-Stakeholder-Dialoge gibt. Das heißt, dass die Markenfirmen, also die Computerfirmen, zusammen mit den Produzenten und dann aber auch zusammen mit den Gewerkschaften, mit den NGOs schauen, wie lässt sich die Situation in den Firmen verbessern. Also das wäre so ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Philipp Rohrer vom Hilfswerk Fastenopfer. Mehr Informationen zum Thema Fairtrade und Unterhaltungselektronik gibt es auf der Internetseite www.fair-computer.ch.
Rabe Info 95,6.
Vor 8 Tagen kam es in Ungarn zu einer großen Chemiekatastrophe. Hochgiftiger Bauxitschlamm aus der Aluminiumfabrik Mahl floss aus und verseuchte ein Gebiet von 40 Quadratkilometern. Mindestens 8 Menschen wurden getötet. Gestern unterzeichnete der ungarische Staatspräsident Paul Schmidt ein Gesetz, das den Aluminiumkonzern unter staatliche Zwangsverwaltung stellt. Vorgestern schon wurde der Direktor der Unternehmung verhaftet. Greenpeace Österreich hat sich vor Ort ein Bild von der Katastrophe gemacht. Mehr dazu im Interview von Radio Dreieckland mit dem Greenpeace-Aktivisten Bernhard Obermeier.
Es gab aber direkt nach dem Unglück erstmal Aufräumarbeiten und die wurden ja auch unter Mitwirkung der lokalen Bevölkerung und einfachsten Mitteln durchgeführt. Im Nachhinein betrachtet, war das eine gesundheitsschädliche Maßnahme für die Helferinnen und Helfer?
Es war dann gesundheitsschädlich, wenn die Leute nicht geschützt waren und wir haben sofort auch ein Greenpeace-Team vor Ort geschickt, um die Lage zu dokumentieren, um zu messen, was in diesem Schlamm überhaupt drinnen ist, da die ungarischen Behörden das nicht getan haben. Und was wir dort dokumentiert haben, das war schon erschütternd, wenn die Leute quasi ohne Schutzanzüge mit bloßen Händen in dieser Giftbrühe herumgearbeitet haben, um ihre letzten Habseligkeiten zu retten. Da kam es dann zu sehr schweren Verletzungen, vor allem Verätzungen. Diese Brühe hat einen sehr hohen basischen Wert, der dann wirklich zu schweren Hautverletzungen führt. Und zumindest eine Person ist auch an den Folgen dieser Verätzungen gestorben. Die meisten Toten wurden von der Welle überrascht und sind darin ertrunken.
Wie konnte dieses Unglück denn überhaupt passieren? Geht es da um einen zu niedrigen Standard bei den nationalen Sicherheitsvorgaben oder wurden die einfach nicht kontrolliert?
Was man sicher sagen kann, ist, dass hier die Firmenleitung, die Besitzer dieses Unternehmens Verantwortung haben. Entweder war zu viel von diesem Schlamm in dem Becken für die Kapazität und der Druck auf die Mauer, auf die Dammmauer war zu groß, oder dieser Damm wurde nicht ordnungsgemäß gewartet. Möglicherweise auch beides. Auffällig ist schon, wenn es ordentlich kontrolliert worden wäre, dann hätte man frühzeitig hier Alarm schreien können und Maßnahmen treffen können. Also hier liegt auf alle Fälle Versagen vor. Zum Glück ist jetzt der Leiter dieser Fabrik mal verhaftet worden. Man muss bedenken, das ist eine Fabrik, die wurde 95 privatisiert zu sehr, sehr günstigen Bedingungen und die zwei Haupteigentümer dieser Fabrik haben daraus ein sehr großes Vermögen. Also wir wissen von einem Privatvermögen von 145 Millionen Euro angehäuft, was sie zu einem guten Teil aus diesem Fabrikkonglomerat herausgezogen haben und scheinbar auch viel zu wenig investiert in die Sicherheit haben.
Die Regierung von Viktor Orban hat jetzt mit ihrer großen Mehrheit im Parlament ein Gesetz beschlossen, dass das Aluminiumwerk unter staatliche Kontrolle zu stellen ist. Was bedeutet das für die Geschädigten vor Ort? Wird dieses große Vermögen, das diese Personen dort jetzt angehäuft haben, für die Entschädigung verwendet werden?
Ja, wir befürchten, dass das nicht passiert, weil die Fabrik selber hat kein großes Vermögen. Das wurde alles privat herausgenommen. Das ist eine Aktiengesellschaft, dann nur mit einem Einlagekapital. Und die Haftung durch das Privatvermögen dieser zwei Besitzer ist per se noch nicht gegeben. Der politische Druck kann aber so hoch werden, dass man hier versucht, zu entsprechenden Lösungen zu kommen und dieses Vermögen für Entschädigungen und für die Aufräumarbeiten heranzuziehen. Wir sagen auch, das ist unbedingt notwendig. Es geht auch darum, dass man das Verursacher-Zahlt-Prinzip hier anwendet, auch um für zukünftige oder für ähnlich gelagerte Fälle von vornherein klar zu machen, dass es gescheiter ist, in die Sicherheit solcher Anlagen zu investieren und das auf kein Risiko ankommen zu lassen.
Dieses Unglück wird immer als eine nie dagewesene Katastrophe, nicht nur für Ungarn, sondern auch für die Europäische Union bezeichnet. Was ist das Besondere an gerade dieser Katastrophe?
Das Besondere hier ist, dass es so eine wirklich eine gesamte Region völlig zerstört. Also wir haben hier die Kontamination des Bodens, wir haben die Flüsse in der Region, die total zerstört sind. Wir haben sehr hohe Giftkonzentrate in diesen Schlamm gemessen, also vor allem Arsen und Quecksilber. Das heißt, wir werden auch langfristig, vor allem im Grundwasser, auch in den Böden, auch möglicherweise in den Flüssen bis hin zur Donau, langfristige Vergiftungen haben. An der Oberfläche trocknet es jetzt aus. Wir haben es jetzt seit einigen Tagen recht schönes Wetter in der Region und dieser Giftschlamm wird zu Staub. Und der Staub wird dann vom Wind verweht werden und wird eine größere Region betreffen. Wir haben heute ein Greenpeace-Team vor Ort geschickt, um den Staub zu messen. Wir analysieren, wie giftig der ist und in welcher Größe der vorhanden ist, weil das bei Staub sehr, sehr entscheidend ist, vor allem die Gesundheitsbelastung in einer weiteren Region. Also wir haben jetzt 40 Quadratkilometer direkt betroffen und wenn das zu Staub wird, kann es sich verteilen auf wirklich im Prinzip ganz Westungarn, eventuell auch Teile Österreichs und der Slowakei.
Sagt Bernhard Obermeier von Greenpeace Österreich.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 13. Oktober 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Michael Spahr. Zudem hatten wir einen Beitrag von Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.